2. Mai 1864. Als Shaman aufwachte, wurde er von zwei sehr gegensätzlichen Empfindungen bewegt. Der Trauer über den Tod seines Vaters und dem Gefühl der Geborgenheit. Es war, als habe man ihm hier einen Platz freigehalten, den er jetzt so selbstverständlich wieder einnahm, als wäre er nie weg gewesen. Shaman und seine Mutter tauschten ein behutsames Lächeln aus, als er sich an den Frühstückstisch setzte. Sie hatten sich angewöhnt, über unverfängliche Themen zu sprechen. Er hatte am Abend zuvor lange im Tagebuch seines Vaters gelesen und hätte ihr gerne viele Fragen gestellt, doch er wusste, dass sie dies traurig machen würde. Nach dem Frühstück nahm er sich die Patientenberichte seines Vaters vor. Niemand hatte genauere Protokolle geführt als Robert Judson Cole. Selbst wenn er todmüde war, hatte er vor dem Zubettgehen die Aufzeichnungen vervollständigt, und so war Shaman jetzt in der Lage, eine Liste all jener Leute aufzustellen, die sein Vater in den Tagen nach seiner Heimkehr behandelt hatte. Sein Vater hatte ein Adressenverzeichnis geführt, und das ging Shaman sorgfältig durch. Er gab Wendell Holmes in Boston schriftlich Nachricht vom Tod seines Vaters und seinem Onkel in Schottland, den er nie kennengelernt hatte und der sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen brauchte, dass sein älterer Bruder nach Hause kommen und sein Land beanspruchen könnte. Jede freie Minute verbrachte Shaman damit, in den Tagebüchern Rob Jays zu lesen, gefangen genommen von jenen Zügen seines Vaters, die aufregend und unbekannt waren. Rob Jay hatte voller Besorgnis und Zärtlichkeit über die Taubheit seines Sohnes geschrieben, und Shaman spürte beim Lesen die Wärme seiner Liebe. Die kummervolle Beschreibung von Makwa Ikwas Tod und dem späteren Tod von Der singend einhergeht und Mond ließ in Shaman verschüttete Gefühle neu erwachen. Er las immer wieder den Bericht seines Vaters über Makwa Ikwas Autopsie, weil er nichts übersehen wollte. Und er versuchte dann festzustellen, ob seinem Vater bei der Untersuchung etwas entgangen sein könnte und ob er selbst etwas anders gemacht hätte, wenn er die Leiche seziert hätte. In dem Band, der das Jahr 1853 umfasste, las er Verblüffendes. In der Schreibtischschublade seines Vaters fand er den Schlüssel zu dem verschlossenen Schuppen hinter der Scheune, und er ging hin, öffnete das große Schloss und trat ein. Alles war voller Spinnweben, doch Shaman ließ sich nicht stören. Er suchte die Stelle an der Nordwand, die er für die richtige hielt, und zog an dem Brett. Es rührte sich nicht. In der Scheune gab es eine Brechstange, aber es war unnötig, sie zu holen, denn als er an dem nächsten Brett zog, ließ es sich ganz leicht wegnehmen, ebenso die angrenzenden. Es war, als blicke man in den Eingang zu einer Höhle. All die Zeit, dachte er, all die Jahre, während deren er und Alex in dem Haus gelebt, gestritten und krakeelt hatten und in ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen aufgegangen waren, hatte sein Vater dieses Geheimnis mit sich herumgetragen. Und er war ganz allein mit ihm fertig geworden. Shaman hatte plötzlich den übermächtig starken Wunsch, mit Rob Jay zu sprechen, seine Erlebnisse zu teilen, ihm Fragen zu stellen und ihm seine Liebe und Bewunderung zu zeigen. In seinem Zimmer im Krankenhaus hatte er geweint, als er die telegrafische Nachricht vom Tod des Vaters erhielt. Doch auf der Bahnfahrt war er teilnahmslos, während und nach der Beerdigung dann seiner Mutter zuliebe beherrscht gewesen. Jetzt lehnte er sich an die Holzwand neben der Nische und glitt an den Brettern hinunter, bis er wie ein Kind auf dem Erdboden saß. Und wie ein verlassenes Kind überließ er sich der gramvollen Gewissheit, dass die Stille, die ihn umgab, in Zukunft noch einsamer sein würde als früher. Sie hatten Glück. Es gab keinen weiteren Typhusfall in Holden's Crossing. 2 Wochen waren vergangen. An diesem Abend schrieb Shaman Briefe an Barnett McGowan und Lester Berwin, in denen er seine Dankbarkeit für all das ausdrückte, was sie in der Medical School und in der Poliklinik für ihn getan hatten, und er erklärte, dass er seine Stellung im Krankenhaus aufgebe, um die Praxis seines Vaters in Holden's Crossing weiterzuführen. Außerdem schrieb er an Tobias Barron, Rock Island, und bedankte sich dafür, dass dieser immer den Mittwoch für Holden's Crossing freigehalten hatte. Er teilte ihm mit, dass er von jetzt an ganztägig in Holden's Crossing praktizieren werde und bat den Kollegen, seine Aufnahme in die Rock Island County Medical Society zu unterstützen. Als er die Briefe beendet hatte, unterrichtete er seine Mutter von seinem Entschluss. Sie war von seiner Entscheidung sichtlich angetan und erleichtert, dass sie nicht allein bleiben würde. Sie küsste ihn auf die Wange. Sie setzten sich zusammen und machten Pläne. Er wollte die Gepflogenheit seines Vaters übernehmen, morgens Sprechstunde abzuhalten und jeden Nachmittag Hausbesuche zu machen. Und er wollte auch dasselbe Honorar verlangen. Es war nicht übertrieben hoch, hatte ihnen jedoch ein angenehmes Leben ermöglicht. Er hatte auch über die Probleme mit der Farm nachgedacht, und seine Mutter hörte aufmerksam seine Vorschläge an und nickte zustimmend. Am nächsten Morgen suchte er Alden in seiner Hütte auf, trank mit ihm entsetzlichen Kaffee und eröffnete ihm, dass sie beschlossen hätten, den Schafbestand zu reduzieren. »Meine Mutter und ich wissen, dass die einzige andere Möglichkeit darin bestünde, den Betrieb zu vergrößern, was die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte und eine aufwendigere Verwaltung erfordern würde. Und das wollen wir beide nicht. Ich bin Arzt und nicht Schafzüchter. Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Schafe jemals vom Kohlland verschwinden.« Aldens Augen leuchteten. »Nun, das nenne ich mal eine kluge Entscheidung«, sagte er hochbefriedigt, und goss schämend noch einen Becher von seinem scheußlichen Gebräu ein. Tobias Bär schrieb ihm, dass die Medical Society nicht mehr bestehe, weil die meisten Mitglieder im Krieg seien. Er schlug vor, dass Shaman, Julius Barton und er sich einmal im Monat zum Essen und Fachsimpeln treffen sollten, bis die Gesellschaft sich wieder etabliere. Die drei genossen den ersten gemeinsamen Abend sehr. Im Juli hörten die Regenfälle endlich auf, doch die Sonne stand wie eine Kupferscheibe am Himmel und die Prärie dampfte und wurde dürr und braun. An einem windstillen Abend, als die Schwüle sich in einem Gewitter entlud, spürte Shaman die Vibrationen der heftigen Donnerschläge und riss jedes Mal im Bett die Augen auf, wenn die Blitze sein Zimmer taghell erleuchteten. Schließlich gewann seine Müdigkeit dennoch die Oberhand und er schlief ein, und zwar so fest, dass seine Mutter ihn sekundenlang an der Schulter rütteln musste, bis er zu sich kam. Sarah hielt die Lampe vor ihr Gesicht, damit er ihre Lippen sehen konnte. »Du musst aufstehen. Lionel Gager ist hier, um dich zu holen.« Shaman schlüpfte in Kleider und Schuhe und ging hinaus. »Was ist los, Lionel?« »Der kleine Junge meiner Schwester. Er hat einen Erstickungsanfall, versucht immer, Luft zu holen und macht dabei ein unheimliches Geräusch wie eine Pumpe, die kein Wasser ansaugt.« »Ich nehme dein Pferd«, erklärte Shaman Lionel, und schon war er aufgesprungen und galoppierte die Arzttasche fest an sich gepresst den Weg hinunter. Nach einer halben Meile die Straße entlang bog er zu den Gagers ab. Lillian Gager erwartete ihn an der Haustür. »Hier rein!« »Rachel!« Sie saß in ihrem alten Zimmer auf dem Bett und hatte ein Kind auf dem Schoß. Der Kleine war blau angelaufen. Immer wieder versuchte er, Luft zu holen. »Tu etwas! Er wird sterben!« Wie es aussah, glaubte Shaman, dass der Junge dem Tod tatsächlich sehr nahe war. Er öffnete den Mund des Kindes und schaute hinein. Der Gaumen und der Kehldeckel waren von einer Schleimschicht bedeckt, einer tödlichen Schleimschicht, dick und grau. Shaman riss sie mit Zeiger und Mittelfinger weg. Sofort holte der Junge tief und zittrig Luft. Seine Mutter drückte ihn weinend an sich. »Oh Gott, Joshua, geht es dir besser?« Sie hatte schon geschlafen und roch deshalb aus dem Mund, und ihre Haare waren zerzaust. Doch es war wirklich Rachel. Unglaublich. Eine ältere, fraulichere Rachel, die nur Augen für ihr Kind hatte. Der Kleine sah schon bedeutend besser aus. Die ungesunde Blautönung wich der normalen Hautfärbung, als der Sauerstoff durch seine Lunge strömte. Shaman legte die Hand auf die Brust des Jungen, um die Stärke des Herzschlages zu fühlen, prüfte dann den Puls und umschloss für einen Moment die kleinen Hände mit seinen großen. Der Junge fing an zu husten. Lillian kam ins Zimmer und Shaman wandte sich an sie. »Wie hört sich der Husten an?« »Hohl, wie ein Bellen. Und hört man auch ein Pfeifen?« »Ja, am Ende von jedem Huster.« Shaman nickte. »Er hat einen erkältungsbedingten Krupp. Ihr müsst Wasser kochen und ihn den Rest der Nacht immer wieder heiß baden, damit sich die Atmungsmuskulatur in der Brust wieder entspannt, und er muss inhalieren.« Er nahm eines von Maqua Iqwas Heilmitteln aus der Arzttasche eine Teemischung aus schwarzer Schlangenwurzel und Ringelblumen. Brüht das auf, süßt es und lasst ihn den Tee so heiß wie möglich trinken. Das hält seinen Hals offen und lindert den Husten. Danke, Shaman. Lillian drückte ihm die Hand. Rachel schien ihn gar nicht wahrzunehmen. Ihre blutunterlaufenen Augen blickten irre. Das Kleid war mit dem Auswurf des Jungen beschmiert. Wieder in seinem Zimmer zog er sich aus wie ein Schlafwandler. Doch als er in seinem Bett lag, konnte er nicht einschlafen. Halb betäubt und verwirrt ließ er den Blick über die von vereinzelten Blitzen erhellte Decke und die Wände wandern. Doch wohin er auch schaute, er sah immer wieder dasselbe Gesicht. Als er am nächsten Morgen zum Anwesen der Geigers kam, öffnete ihm Rachel in einem neu aussehenden blauen Hauskleid. Ihr Haar war ordentlich frisiert. Er roch ihren leicht würzigen Duft, als sie seine Hände nahm. »Hallo, Rachel!« »Ich danke dir, Shaman.« Ihre Augen waren wieder leuchtend und tief, aber er bemerkte noch Reste von Erschöpfung in ihnen. »Wie geht es meinem Patienten?« »Besser, wie es scheint. Der Husten ist nicht mehr so beängstigend.« Sie führte ihn die Treppe hinauf. Der Kleine, den Shaman in der letzten Nacht nur als schwerkranke Kreatur gesehen hatte, präsentierte sich ihm heute als ein dunkeläugiger Junge mit braunem Haar und Sommersprossen, die auf dem blassen Gesichtchen ganz dunkel wirkten. Er musste an die 2 Jahre alt sein. Am Fuß des Bettes saß ein Mädchen, das einige Jahre älter, aber ihrem Bruder sehr ähnlich war. »Das sind meine Kinder«, sagte Rachel, »Joshua und Hattie Regensburg. Und dies ist Dr. Cole.« »Guten Tag«, sagte Shaman. »Tag«, der Junge beäugte ihn misstrauisch. »Guten Tag«, begrüßte Hattie ihn artig. »Mama sagt, Sie können uns nicht hören und wir müssen Sie ansehen, wenn wir reden und deutlich sprechen.« »Ja, das stimmt. Warum hören Sie uns nicht?« »Ich bin taub, weil ich als kleiner Junge einmal sehr krank war«, antwortete Shaman leichthin. »Wird Joshua auch taub?« »Nein, ganz bestimmt nicht.« Ein paar Minuten später hatte er sich davon überzeugt, dass es dem Kleinen wirklich viel besser ging. Rachel brachte ihn zur Tür. »Du hast reizende Kinder.« »Ja, das sind sie wirklich.« »Es tut mir sehr leid wegen deines Mannes, Rachel.« »Danke, Shaman. Und ich wünsche dir viel Glück für deine bevorstehende Hochzeit.« Rachel sah ihn erschrocken an. »Was für eine bevorstehende Hochzeit?«, fragte sie. In diesem Augenblick kam ihre Mutter die Treppe herunter. Lillian durchquerte die Halle schweigend, doch ihr hochrotes Gesicht sprach Bände. »Da bist du falsch unterrichtet«, erklärte Rachel ihm so laut, dass ihre Mutter es hören konnte. »Ich habe keine Heiratspläne.«